Und Juden sind in ihrem Alltag mit Antisemitismus konfrontiert und müssen sich auch irgendwie ganz, ganz handlungspraktischen Reim darauf machen. Also sprich, wenn man jetzt irgendwie im Restaurant sitzt und auf einmal vom Nachbartisch beleidigt wird oder bedroht wird auf der Straße, natürlich A, macht das was mit einem, man muss sich dazu verhalten, man muss es irgendwie für sich auch quasi im Alltag irgendwie verstehen. Und das ist natürlich auch eine Perspektive, die Antisemitismusforschung unserer Meinung nach nicht aus den Augen verlieren sollte oder mit einbeziehen muss.
Herzlich willkommen zu Knix Talks, dem Podcast zu aktuellen Themen der Islamismusprävention. Bei Knix Talks sprechen wir über das, was die Präventions- und Distanzierungsarbeit in Deutschland und international beschäftigt. Für alle, die in dem Feld arbeiten oder immer schon mehr dazu erfahren wollten: Islamismus, Prävention, Demokratieförderung und politische Bildung. Klingt interessant? Dann bleiben Sie jetzt dran und abonnieren Sie unseren Kanal Knix Talks. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Wir haben es in der letzten Knix Talks-Folge schon gehört. Die antisemitischen Straftaten nehmen zu. Und das reicht von Beleidigung bis hin zu physischer Gewalt. Antisemitismus ist im Alltag allgegenwärtig. Und die letzten beiden Folgen unserer Staffel zum Thema Antisemitismus haben sich bereits mit zwei besonderen Fragen beschäftigt. In einer Folge ging es um christlichen Antisemitismus und in der anderen um das Verhältnis von antimuslimischen Rassismus und Antisemitismus. Ja, und in dieser Folge möchte ich T. Lee von ufuk.de wissen, wie nehmen eigentlich Betroffene den Antisemitismus in Deutschland wahr? Wen machen sie als TäterInnen aus? Ja, und dafür gibt es auch das Forschungsprojekt Arendt. Das Forschungsprojekt Arendt nimmt die Perspektiven der Juden und Jüdinnen auf Antisemitismus in Deutschland in den Blick. Dafür wurden rund 400 Juden und Jüdinnen quantitativ und 21 qualitativ befragt. Aus Düsseldorf ist der Projektmitarbeiter und Sozialwissenschaftler Niklas Herberg angereist. Ich heiße dich herzlich willkommen.
Ja, danke schön. Also ich freue mich auch, dass ihr uns oder mich dann in dem Fall eingeladen habt.
Worum geht es denn bei eurem Forschungsprojekt Arendt?
Genau, also wir fragen uns oder wir beschäftigen uns eigentlich mit den Perspektiven von Jüdinnen und Juden auf Antisemitismus, eben insbesondere auf politisch-islamischen Antisemitismus. Also wie nehmen Jüdinnen und Juden das wahr? Wie deuten und verstehen sie das? Und ja, auch welche Handlungskonsequenzen? Also beispielsweise ob man bestimmte Symbole trägt, also ob man jetzt beispielsweise eine David-Sternkette trägt oder nicht. Also welche Handlungskonsequenzen entstehen daraus? Und wir sagen, glaube ich, meistens, dass es eigentlich Fokussetzung quasi auf politisch-islamischen Antisemitismus ist, weil wir natürlich jetzt nicht beanspruchen können, auch nicht beanspruchen wollen, einfach quasi eine Form von Antisemitismus ganz isoliert zu betrachten und zu sagen, bitte erzählen Sie uns jetzt nur was, wie Sie diesen Antisemitismus wahrnehmen und wir blenden alles andere aus. Das wird natürlich einfach auch ein ganz falsches Bild ergeben. Also sprich, wir versuchen Antisemitismus oder politisch-islamischen Antisemitismus quasi im Kontext anderer Formen, beispielsweise aus der extremen Rechten, aus der Linken, aus der Mitte der Gesellschaft quasi zu betrachten, setzen aber da natürlich schon so einen Fokus dann einfach drauf. Also wie wird eigentlich auch jüdisches Leben in Deutschland dann letzten Endes geprägt.
Was ich an eurem Projekt interessant finde, ist dieser Perspektivwechsel, also die Betroffenenperspektive auf die TäterInnen zu beleuchten. Und warum ist dieser Perspektivwechsel so wichtig?
Ich glaube, es ist erstmal zwei allgemeine Punkte. Der erste Punkt ist natürlich Betroffenenperspektive, also wie nehmen Jüdinnen und Juden eigentlich Antisemitismus war, ist ja quasi an sich natürlich schon relevant. Also sprich, die Betroffenen sind natürlich einfach auch eine relevante Stimme, die gehört werden sollte, gehört werden muss in der Debatte und auch im Verständnis davon, was Antisemitismus ist, wie er sich auswirkt, wie er eben dann auch quasi jüdisches Leben in Deutschland beeinflusst. Zum anderen kann man, glaube ich, auch noch etwas spezifischer quasi aus Perspektive der Antisemitismusforschung da ein Argument finden. Bei der Antisemitismusforschung geht es eben um diejenigen, die antisemitisch denken, die antisemitisch handeln und deren Motive, Gründe, Weltbilder und wie sie sich antisemitisch äußern. Das kann man natürlich ganz wunderbar erforschen, ohne eben sozusagen auf Jüdinnen und Juden zurückkommen zu müssen, weil dem Antisemiten geht es natürlich erstmal um das Bild vom Juden, was er sich macht, unabhängig davon, wie jetzt reales jüdisches Leben aussieht. Aber was natürlich spannend ist, es hat eine Auswirkung. Sprich, dieses Bild, was Antisemiten, was Leute, die antisemitische Narrative irgendwie befürworten, dieses Bild wirkt sich natürlich auf Juden aus. Juden sind in ihrem Alltag mit Antisemitismus konfrontiert und müssen sich auch irgendwie ganz, ganz handlungspraktisch einen Reim darauf machen. Also sprich, wenn man jetzt irgendwie im Restaurant sitzt und auf einmal vom Nachbartisch beleidigt wird oder bedroht wird auf der Straße, natürlich A, macht das was mit einem, man muss sich dazu verhalten, man muss es irgendwie für sich auch quasi im Alltag irgendwie verstehen. Und das ist natürlich auch eine Perspektive, die Antisemitismusforschung unserer Meinung nach nicht aus den Augen verlieren sollte oder mit einbeziehen muss. Nicht in dem Sinne, dass sich darüber Antisemitismus erklärt, aber dass damit quasi eine weitere Perspektive auf Antisemitismus und gerade eben auch auf die Wirkung von Antisemitismus dann gewonnen werden kann.
Lese ich daraus, dass die Beschäftigung mit Antisemitismus vorher zu sehr auf die TäterInnen fokussiert war?
In meiner Wahrnehmung schon, beziehungsweise nicht zu sehr, sondern eben, glaube ich, auch ein bisschen einfach aus dem Gegenstand resultierend, dass eben eine Forschung, die natürlich auch das Phänomen irgendwie erklären möchte, erstmal natürlich quasi legitimerweise da sucht, wo die Erklärung zu finden ist, nämlich beispielsweise sozialpsychologisch, indem man mit irgendwie eine Bevölkerungsumfragen macht und dann gewisse Items erhebt, indem man gesellschaftstheoretisch daran geht und quasi jetzt nicht, also auf die Frage, woher Antisemitismus kommt und wie er sich äußert, beziehungsweise welche Argumente oder welche Erzählungen davor herrschen, da muss man natürlich erstmal jetzt nicht Juden für fragen, aber eben für die Frage, wie wirkt es auf? Und diese Perspektive ist eben lange Zeit unterbelichtet geblieben. Also sprich, dass einfach Jüdinnen und Juden ja wenig präsent waren in der Antisemitismusforschung. Also jetzt nicht irgendwie welche professionellen Perspektiven gibt es jetzt bei Fachverbänden, was auch wichtig ist, aber uns interessiert eben vor allen Dingen auch die Alltagswahrnehmung. Also wie schlägt sich das im Alltag nieder? Welche Alltagstheorien werden entwickelt? Wie erklärt man es sich, dass man quasi in der Schule beim Einkaufen in Bildungseinrichtungen, okay, Schule ist auch eine Bildungseinrichtung, aber in Universitäten, in Kultureinrichtungen, wenn man da mit Antisemitismus konfrontiert wird, wie macht man sich da einen Reim drauf?
Ja, dazu habt ihr ja viele befragt und genau, wie setzen sich denn eure Betroffenen zusammen? Wie nehmen sie es wahr? Also wie nehmen sie das aktuelle Klima wahr und auch die zunehmende Bedrohungslage? Also wenn man das daran misst, dass die Straftaten immer mehr steigen.
Vielleicht erstmal würde ich auf diesen Aspekt eigentlich dann auf unsere Befragten eingehen. Unser Projekt besteht eigentlich aus zwei Teilen. Also wir machen zum einen eine quantitative Umfrage, also ein Online-Survey, wo wir Stand jetzt ungefähr 400 Jüdinnen und Juden in ganz Deutschland ja befragt haben oder die sozusagen sich diesen Online-Fragebogen quasi da die entsprechenden Fragen beantwortet haben, sodass wir hinterher dann quasi auch statistische Auswertungen machen können. Also beispielsweise, wie viel Prozent der Befragten verstecken beispielsweise ein Symbol oder wie viel Prozent der Befragten nehmen eine bestimmte Art und Weise von Antisemitismus als dominant wahr. Ich arbeite mit Melanie Reddick quasi im anderen Teilprojekt, wo wir bisher 21 qualitative Interviews geführt haben. Also was wir gemacht haben, dass ich quasi in ganz Deutschland Jüdinnen und Juden befragt habe und mit ihnen einfach quasi ein ausführliches Interview geführt habe, was darauf abgezielt hat, möglichst offen eigentlich ja sozusagen wirklich von den Personen selbst ihre Relevanzsetzung, ihre Deutung möglichst frei erzählt zu bekommen. Was erstmal wichtig ist, dass es in gewisser Weise eine Art ja Antisemitismus von allen Seiten ist. Also man kann jetzt nicht sagen, quasi aus der TäterInnengruppe, das sind jetzt quasi die Antisemiten, das ist das große Problem. Sicherlich gibt es Relevanzsetzung, dass das für die eine Form relevanter ist als für andere, aber dass das generelle Eindruck, den wir haben, ist eben, dass ja Antisemitismus aus ganz vielen verschiedenen Richtungen kommen kann. Der kann eben jetzt aus dem Bereich des politischen Islam kommen, der kann aber natürlich auch aus der extremen Rechten, aus der Rechten, aus der Linken, aus der eine radikalen Linken kommen, der kann aus der Mitte der Gesellschaft kommen, der kann quasi sozusagen einfach in ganz vielen verschiedenen Situationen sozusagen in den Alltag einbrechen. Und ja, man kann quasi jetzt gar nicht sagen, es gibt die eine Tätergruppe, an der müssen wir jetzt das alles festmachen, sondern es ist, glaube ich, eher so, dass natürlich nicht der ganze Alltag immer ja sozusagen, dass da immer Antisemitismus akut relevant ist, aber potenziell kann eben quasi auch in einer ganz harmlosen Situation die Situation einfach kippen. Also man ist irgendwie oft auf der Straße und es fährt jemand auf dem Fahrrad vorbei und der beleidigt einfach einen. Oder ne, Passanten brüllen einfach an, ne, geh doch nach Auschwitz. Oder man ist im Restaurant und es werden irgendwelche Hitler-Anspielungen am Nachbartisch dann in Bezug auf dich selbst gemacht. Andere Situationen, der Nachbar, der sieht, dass man eine Kippa trägt und einfach einen Holocaust-relativeren Witz macht. Also es sind quasi ganz kleine Situationen, die an ganz unvorhergesehenen Stellen einfach passieren können, wo man es quasi auch vielleicht gar nicht erwartet.
Und gibt es dazu nochmal so Differenzierung oder Abweichung in der befragten Gruppe, wie sich diese antisemitischen Erfahrungen also äußern?
Was natürlich immer relevant ist, ist gerade, wenn man irgendwie erkennbar jüdisch ist, also beispielsweise eine Kippa trägt, einen Davidstern trägt, Hebräisch spricht in der Öffentlichkeit, dass dann natürlich die Gefahr, dass man persönlich antisemitisch angegangen wird, bedroht wird, beleidigt wird, gegebenenfalls eben auch tätig angegriffen wird, das ist natürlich dann umso höher. Aber Unsichtbarkeit schützt in gewisser Weise jetzt dahingehend nicht vor Antisemitismus, dass man natürlich auch einfach das gesellschaftliche Klima, eben den Antisemitismus von allen Seiten mitschneidet. Also sprich, man muss auch gar nicht erkennbar sein, um einfach zu sehen, dass beispielsweise auf Twitter, auf Facebook oder auf Social Media irgendwo eine antisemitische Debatte geführt wird. Die kann man natürlich auch erkennen, auch wenn es nicht gegen einen konkret in Persona gerichtet ist. Was viele Befragte von uns thematisieren, sind natürlich Demonstrationen. Dass beispielsweise, also Berlin ist natürlich auch da immer wieder ein herangezogenes Beispiel, dass sozusagen gerade dieses Demonstrationsgeschehen oft einfach eine Erwartungshaltung oder auch eine Situation oder eine Situationserwartung bei den Leuten eigentlich hervorruft, dass da potenziell Antisemitismus quasi passieren kann, dass man Antisemitismus erfährt. Und im Eindruck der Befragten habe ich auch, dass oft sozusagen die Befürchtung dann bewahrheiten. Also dass quasi, ne, was auch so irgendwie relevant ist in bestimmten Stadtteilen, nicht nur auf Berlin bezogen, gibt auch in anderen Städten, dass man sagt, dass man da quasi sich nochmal anders verhält als woanders, dass man beispielsweise in manchen Gegenden dann doch lieber irgendwie eine Mütze auf die Kippa aufzieht oder sich doch nochmal irgendwie anders verhält, dass ja, solche Schilderungen können wir aus unseren Interviews auch mitnehmen. Wobei es natürlich auch Positionen gibt, die sagen, dass man beispielsweise da eher sehr selbstbewusst auftritt und sagt, dass man sich genau dieses Verhalten quasi jetzt auch nicht irgendwie von außen diktieren lassen möchte.
Also Antisemitismus wird ja auch in öffentlichen Debatten immer wieder im Kontext des Nahostkonfliktes thematisiert. Und wo liegen denn da die Grenzen, ab denen bestimmte Positionen als antisemitisch zu bewerten sind?
Oft ist es, glaube ich, wenig zweideutig. Also jetzt nicht nur, was Jüdinnen und Juden sagen, auch was die Antisemitismusforschung sagt. Also wenn eben ja sich positiv auf die Vernichtung Israels bezogen wird, wenn ja schlichtweg Terroristen glorifiziert werden, auf Basis dessen, dass sie Zivilisten ermordet haben, wenn der Raketenbeschuss von Zivilbevölkerung gefeiert oder befürwortet wird, wenn eben Juden ins Gas gerufen wird, wenn Aussagen getroffen werden, wie dass das Hitler recht hatte, das ist natürlich quasi sehr unzweideutig. Das ist sozusagen die eine Schiene. Dann ist aber natürlich so ein bisschen der Punkt, dann auch gerade im Kontext Nahost, ja, wo verläuft die Grenze? Und das ist ja auch immer so ein bisschen eigentlich ja die alte Gegenüberstellung von auf der einen Seite jetzt einer legitimen Kritik an Handeln der israelischen Regierung, an israelischer Politik und ja eigentlich quasi ja Israel-Kritik oder anti-israelischer Antisemitismus, also israelbezogener Antisemitismus, der dann beispielsweise also eine ja komplette Dämonisierung, eine Delegitimierung des Staates ja impliziert, womit mit doppelten Standards gemessen wird, also dass beispielsweise Israel im internationalen Vergleich wesentlich kritischer beäugt wird als Nordkorea, also um es jetzt ganz plakativ zu machen, dass Israel gleichgesetzt wird mit dem NS-Regime, ja, dass quasi Israel gewünscht wird, dass es doch verschwinden möge, dass Israel quasi kein echter Staat sei, sondern ein, ja, von dem internationalen Finanzjudentum der US-Ostküste finanziertes Silia-kolonialistisches Projekt, also die klassischen Chiffren, da ist eben auch, das ist dann quasi, wo die Grenze bei Weitem überschritten ist zum Antisemitismus, wo man, glaube ich, sagen sollte, letzten Endes ist es gar nicht so schwer, das eine vom anderen zu trennen. Man kann, also sozusagen, dieser Ausruf, man kann Israel ja gar nicht kritisieren. Man kann natürlich ganz legitimerweise Israel kritisieren oder israelische Politik kritisieren. Wir sehen es gerade in Israel selbst, dass einfach auch die israelische Zivilgesellschaft auf die Straße geht und eben Gesetzesvorhaben der Regierung kritisiert. Also so, es gibt viele Beispiele davon, wie eben israelische Politik einfach auch quasi ganz normal, in Anführungsstrichen, kritisiert werden kann. Und solange man eben dabei nicht auf antisemitische Chiffren, auf Ausweichkommunikation, auf unpassende Vergleiche, auf komplett überzogene Forderungen irgendwie rekurriert, also Forderungen an Israel, wie sie sich denn verhalten sollte, und dass das sowas, ja, da glaube ich, man schon relativ schnell ganz, ganz gut eigentlich einschätzen kann, wo die Grenze verläuft. Also man kann ja immer so ein bisschen, ja, Pi mal Daumen sagen, also Delegitimierung, Dämonisierung und Doppelstandards, so dieser sogenannte 3D-Test, dass man damit eben immer so einen ersten Anhaltspunkt bekommen kann.
Aber ja, in der rassismuskritischen Arbeit gibt es ja auch schon länger das Bemühen, die Betroffenenperspektive stärker zu berücksichtigen. Siehst du diese Möglichkeiten, diese Erfahrung aufzugreifen und Rassismus und Antisemitismus kritische Perspektiven zu verbinden?
Ja, selbstverständlich. Also ich glaube auch, dass das ein sehr, sehr relevanter Punkt ist, dass jetzt sowohl in der Forschung als eben auch in der praktischen Präventionsarbeit da nicht so eine wechselseitige Blindheit vorherrscht, beziehungsweise was stellenweise ja auch passiert, dass man das eine gegen das andere ausspielt, also dass man aus Anti-Antisemitismus und Antirassismus jetzt ein Entweder-Oder macht. Das ist natürlich, glaube ich, genau der falsche Weg. Also Antisemitismuskritik sollte nicht blind für Rassismuskritik sein und Rassismuskritik sollte nicht blind für Antisemitismuskritik sein. Was natürlich nicht heißt, dass beispielsweise jetzt aus der Perspektive der Antisemitismusforschung gesprochen, eben antisemitische Tendenzen innerhalb von Rassismuskritik nicht kritisiert werden dürfen, weil das natürlich dazu kommt es oft, aber da kann man natürlich einfach auch fragen, ob das die angemessene Kritik von Rassismus ist, wenn sie letzten Endes dann auf Antisemitismus hinausläuft. Aber ich glaube, eine Wechselseitigkeit oder quasi das gemeinsame Denken von beiden ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz elementar. Also das, ja, quasi, ich glaube, man kann es auch noch weiterführen, also es ist sozusagen nicht nur Antisemitismus und Rassismus, auch Sexismus, Transfeindlichkeit, Nationalismus, dass sozusagen diese Perspektiven natürlich alle auch irgendwie mit aufgenommen und kritisiert gehören. Also dass man eigentlich ja verschiedene Phänomene stets zusammendenken sollte, ohne eigentlich die jeweilige Spezifik aus den Augen zu verlieren. Also sprich, dass man Antisemitismus natürlich jetzt nicht einfach nur schlicht unter Rassismus subsumiert, oder dass man jetzt Rassismus immer nur als eine Form von allgemeiner Menschenfeindlichkeit begreift, dass man natürlich auch immer die Spezifika quasi adäquat adressiert, aber dabei quasi auch ja zusammen, also Phänomene zusammendenken und eben auch die Wechselverhältnisse zwischen beiden einfach mitbedenken.
Ist ja auch immer mal wieder von importiertem Antisemitismus die Rede. Dabei wird suggeriert, dass Antisemitismus besonders unter Menschen mit Migrationsbiografie verbreitet wären. Was sagen denn eure Ergebnisse dazu?
Auf der einen Seite ist es für Jüdinnen und Juden durchaus ein reales Problem. Also die sind einfach mit Antisemitismus von MigrantInnen oder von Personen, die sie als migrantisch wahrnehmen, konfrontiert. Also es ist quasi eine reale Betroffenheit im Alltag, wobei man eben die Ursachen, und das machen eigentlich auch alle Befragten, bei uns einfach differenziert betrachten muss. Also jetzt nicht im Sinne von jeder, der irgendwie nach Deutschland kommt, ist jetzt ein Antisemit in Spee. Das jetzt nicht, oder jetzt vor allen Dingen jeder Muslim, der nach Deutschland kommt, ist jetzt ein Antisemit in Spee. Diese Betrachtung nicht, also da findet schon eine Differenzierung statt. Also dass beispielsweise Muslime mit einem liberalen Religionsverständnis sehr, sehr anders einfach ticken, als dann beispielsweise jetzt dann eher ein fundamentalistisches Verständnis haben. Diese Differenzierung ist wichtig, aber quasi man kann jetzt nicht sagen, es ist nur eine Debatte, sondern es ist auf der einen Seite eben ein ja, Problem, was eben dann auch adressiert werden muss, wo irgendwie einerseits, wenn es zu Straftaten kommt, eben auch konsequent gehandelt werden muss, andererseits auch, ne, dass gerade wenn es subtil verbleibt, man auch ja da in den Austausch gehen muss. Auf der anderen Seite, das ist der zweite Punkt, ist es nicht nur ein reales Problem, sondern auch ganz viel ist es eine Debatte. Also sprich, es ist eine Problematisierung von etwas, was nicht unbedingt da sein muss, weil es, glaube ich, schnell auch so eine Art, ja, Fingerzeig dann ist. Also sprich, dass die in der Wahrnehmung von Jüdinnen und Juden, dass die Gesellschaft quasi auf Muslime zeigt, im Sinne von, das sind doch jetzt die eigentlich wahren Antisemiten, wir sind ja quasi überhaupt keine Antisemiten mehr, dass sozusagen eine Externalisierung stattfindet, dass also ja es immer der Antisemitismus der anderen ist. Also sprich, nicht wir als irgendwie deutsche Gesellschaft, sondern jetzt quasi die Zugewanderten, das sind jetzt die neuen Antisemiten und wir können unsere Hände in Unschuld waschen. Und in der Wahrnehmung unserer Befragten ist es dann oft so, ja, dass man quasi ja dann sich selbst eigentlich nur noch als Instrument oder als Objekt fühlt. Also es geht quasi dann gar nicht um ja um Juden letzten Endes oder quasi um eine genuine Antisemitismuskritik, sondern eigentlich eben nur noch um Selbstvergewisserung. Und das ist natürlich dann etwas, wo unsere InterviewpartnerInnen einfach auch ja sehr kritisch dann darauf hinweisen, dass diese Debatte eben in keiner Weise produktiv geführt wird zurzeit. Ja, das, glaube ich, so diese beiden Positionen. Also es ist ein reales Problem, es ist aber auch eine Debatte. Man muss quasi beides zusammen denken und vor allen Dingen auch natürlich dann die Kritik von Jüdinnen und Juden ernst nehmen. Ich glaube, das wäre so ein bisschen das Bild an der Stelle.
Ich habe auch in den Zwischenberichten gelesen, dass es von Betroffenen immer wieder heißt, es fehle allgemeines Wissen zu jüdischer Vielfalt und es fehle Austausch, um diese Wissenslücken zu füllen. Ja, noch immer ist ja die Shoah dann das dominierende Thema, wenn wir in Deutschland von Juden und Jüdinnen öffentlich sprechen. Das bemängeln ja auch einige eurer Befragten. Da habe ich zwei Fragen. Fangen wir erstmal mit der einen an. Gibt es einen Zusammenhang zwischen diesem generellen Unwissen über diese Vielfalt und den vermehrten Straftaten oder dem sich zuspitzenden antisemitischen Klima?
Die Situation ist natürlich, also wenn wir jetzt auch gerade diese Perspektive auf die Shoah mit einbeziehen, widersprüchlich. Weil einerseits ist natürlich die Shoah ist natürlich auch für Jüdinnen und Juden nach wie vor relevant und es wäre natürlich auch moralisch in keiner Art und Weise vertretbar, das einfach quasi jetzt zu vergessen oder nicht mehr zu thematisieren. Sozusagen, Shoah ist schon nach wie vor für viele Jüdinnen und Juden relevant. Auf der anderen Seite ist natürlich das Reduziertwerden auf quasi bloß Opfer der Shoah zu sein auch nicht richtig. Also sprich, die Shoah steht natürlich sozusagen gänzlich der Normalität jüdischen Lebens im Weg, weil natürlich auch gerade in der Perspektive von Nichtjuden ja Judentum dann einfach quasi nur noch gleichgesetzt wird mit Opfer sein, so dass eigentlich so eine Art widersprüchliche Situation hier existiert. Es ist einerseits relevant, andererseits ist es eben problematisch, dass quasi diese Dominanz des Themas eben dann schnell auch jüdisches Leben im Hier und Jetzt stigmatisiert. Und beispielsweise immer wieder gefragt wird, was ist der ja, Familie passiert? Und es quasi, sobald irgendwie das jüdische Gegenüber sozusagen seine jüdische Identität zeigt oder die erfahrbar wird, dass dann eigentlich ja dieses Gespräch so ein bisschen entgleist. Nämlich, dass beispielsweise nur noch über die Shoah dann gesprochen wird oder dass man auch quasi unter Druck gesetzt wird, irgendwie über die Shoah zu reden. Das ist natürlich genau so, wie es nicht laufen sollte.
Eine Abschlussfrage. Was können nicht-jüdische Menschen tun, um Betroffene von Antisemitismus zu stärken und zu schützen?
Auf der einen Seite Antisemitismus erkennen. Das ist natürlich eigentlich erstmal das Erste. Also Antisemitismus, gerade wenn er auch quasi sehr subtil chiffriert und jetzt nicht einfach offen auftritt, dass man da natürlich quasi erstmal sozusagen ja erkennen von Antisemitismus. Natürlich erkennen ist das eine, aber beispielsweise, wenn wir vorhin diskutiert haben, dass Antisemitismus gerade oft im Alltag, auf der Straße, in ganz vielen verschiedenen Situationen passiert, wenn man es erkennt, dass man natürlich auch sich einmischt. Dass also beispielsweise ja man quasi nicht wegsieht, wenn irgendwo Antisemitismus passiert, dass man natürlich jetzt nicht in jeder Situation, dass man natürlich auch immer ein bisschen die Situation im Kontext oder im Hinterkopf haben muss und quasi da auch mit einer gewissen Vorsicht herangehen muss, selbstverständlich, aber dass man eben durchaus einfach auch ja, aktiv quasi seine Stimme dann gegen Antisemitismus, und sei es eben nur im Alltag, erhebt. Da ist, glaube ich, durchaus schon mal ja doch einfach geholfen, dass also sozusagen jetzt nicht einfach nicht weggesehen wird. Also einige Befragten berichten eben, man wird beleidigt auf offener Straße, Leute hören es und ja, machen nichts, gehen vorbei. Ein anderer Punkt ist, wenn man gerade irgendwie auf Social Media unterwegs ist, man sich überlegt, was teilt man, dass man quasi einfach auch mit ein bisschen Bewusstsein auf Social Media unterwegs ist, dass man, was geteilt wird, kritisch hinterfragt und sich dann natürlich auch überlegt, naja, teile ich das denn? Also quasi denken, bevor man teilt oder denken, bevor man kommentiert, dass quasi einfach auch da eine Auseinandersetzung dann stattfindet und man eben mit einem gewissen, ja, Problembewusstsein da rangeht. Was, glaube ich, generell dabei wichtig ist, wenn man sich mit Antisemitismus auseinandersetzt, und das sollte meiner Meinung nach dann doch passieren, ja, dass man sich eben auch mit Antisemitismus auseinandersetzt, der quasi die eigenen politischen Überzeugungen betrifft. Also dass man quasi jetzt eben nicht immer nur den Antisemitismus der anderen kritisiert, sondern eben quasi auch ansetzt da, wo es weh tut, sondern dass man ja letzten Endes eine Antisemitismuskritik entwickelt, die sich bewusst mit Antisemitismus auseinandersetzt und eben genuines Interesse daran hat, Antisemitismus zu kritisieren, was dann eben heißt, dass man ja letzten Endes eben beispielsweise auf seine eigenen politischen Überzeugungen vielleicht auch mal ein bisschen weniger Rücksicht nehmen sollte.
Cool, danke, dass du uns heute einen Einblick in eure Arbeit im Forschungsprojekt gegeben hast.
Ja, ich kann nur von unserer Seite aus danken, dass ihr Interesse habt, weil, wie gesagt, ist für uns eben auch super spannend, hier einfach präsentieren zu können, wo wir stehen, was wir gerade so machen. Also den Dank kann ich nur zurückgeben.
Und in den Shownotes ist das Projekt natürlich auch verlinkt. Und wenn Sie eine extra Minute für uns haben, bitte nehmen Sie an den Umfragen teil, die wir in den Shownotes ebenso auflisten. Und bis dahin vielen Dank und bis zum nächsten Mal, wenn Sie denn mögen. Moderation und Redaktion Thiele, technische Umsetzung und Postproduktion Malte Fröhlich.
Sie hörten eine Folge von Knix Talks, dem Podcast zu aktuellen Themen der Islamismusprävention. Knix Talks ist eine Produktion von Knix, dem Kompetenznetzwerk islamistischer Extremismus. Knix ist ein Projekt von Violence Prevention Network, UFUG.de und der Bundesarbeitsgemeinschaft religiös begründeter Extremismus, kurz BAG-RELEX. Ihnen hat der Podcast gefallen? Dann abonnieren Sie uns und bewerten Knix Talks auf der Plattform Ihres Vertrauens. Wenn Sie mehr zu Knix erfahren wollen, schauen Sie doch auf unserer Webseite www.kn-ix.de vorbei. Und wenn Sie sich direkt bei uns melden wollen, dann können Sie das natürlich auch machen mit einer E-Mail an info@kn-ix.de. Wir freuen uns über Ihre Anmerkungen und Gedanken. Übrigens, aktuell läuft eine Umfrage, über die Sie uns Ihre Gedanken und Anregungen zum Podcast schreiben können. Das Ganze dauert nur ein paar Minuten und hilft uns wirklich sehr, den Podcast weiter zu verbessern. Den Link und alle Infos finden Sie in den Shownotes. Knix wird durch das Bundesprogramm Demokratie leben des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. Weitere Finanzierung erhalten wir von der Bundeszentrale für politische Bildung, dem Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung in Sachsen-Anhalt, der Landeskommission Berlin gegen Gewalt und im Rahmen des Landesprogramms Hessen aktiv für Demokratie und gegen Extremismus. Die Inhalte der Podcast-Folgen stellen keine Meinungsäußerungen der Fördermittelgeber dar. Für die inhaltliche Ausgestaltung der Folge trägt der entsprechende Träger des Kompetenznetzwerks Islamistischer Extremismus die Verantwortung.